warum dann eigentlich die gotische Moderne, Gothic Modern? Man hat zwar immer behauptet, man macht alles neu, aber tatsächlich gab es natürlich auch Vorbilder. Und diese Vorbilder wollen wir ergründen.
Sagt Ralf Gleis, Generaldirektor der Albertina, den ich für den Podcast Lange Ohren getroffen habe, um mit ihm über das große Ausstellungsprojekt Gothic Modern zu sprechen und über die Zeitreisen, die die besondere Sammlung der Albertina uns allen ermöglichen kann und die wir auch in diesem Podcast unternehmen wollen. Mein Name ist Clarissa Stadler, ich bin Journalistin und Autorin und sage herzlich willkommen, Ralf Gleis.
Hallo Clarissa.
Ralf, wir wollen über ein ziemlich großes und spannendes Kapitel in der Kunstgeschichte sprechen und weil es da so viel zu erzählen gibt, werden wir das in zwei Folgen aufteilen. Zu Beginn dieser ersten Folge wollen wir einmal klären, was es mit diesem Begriff Gothic Modern überhaupt auf sich hat. Gothic, das steht für mich so für düster, schaurig, mysteriös. Ich denke an Totenköpfe in der Kunst, aber natürlich auch schwarze Gewänder oder wenn man an die Subkultur geht, so Postpunk und die Addams Family. Und modern scheinbar das Gegenteil. Also was heißt das?
Ja, Gothic Modern, das ist eigentlich eine begriffliche Neuschöpfung. Das Ausstellungsprojekt geht auf ein langes und jetzt auch sehr intensiv geführtes Forschungsvorhaben zurück, was ich zusammen mit Kollegin, einer Professorin aus England, der Juliet Simpson, mit dem Nationalmuseum in Helsinki und mit dem Nationalmuseum in Oslo gemacht habe. Und wir haben uns die Moderne angeschaut und uns näher mit Künstlerinnen und Künstlern beschäftigt, die im Norden Europas, in den deutschsprachigen Ländern agiert haben. Und uns kam vor, dass immer noch in der Betrachtung der Moderne so eine Facette wenig betrachtet wurde. Und du hast schon recht, Gothic, das klingt erstmal düster, das klingt auch etwas bedrohlich. Vielleicht denken auch manche an Musik der 80er Jahre. Aber was wir damit im Schilde führen, ist eigentlich etwas anderes. Und zwar, die Moderne, die fußt ja darauf, dass die Künstlerinnen und Künstler im 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts gesagt haben, Schluss mit dieser akademischen Kunst, wir brauchen etwas Neues, Unverbrauchtes, ganz anders als bisher. Und das ist einfach der Gründungsmythos der Moderne und diesem Mythos sind wir alle auf den Leim gegangen. Ja, wir denken immer, so ist es halt, die haben einen Cut gemacht, alles was vorher war, hat keine Rolle gespielt und sie erfinden sich neu.
Glaubt ja jede Moderne so ein bisschen von sich. Und da sind wir auch schon beim Punkt, an den man sehr schnell stößt bei diesem Thema. Man denkt ja so, es gibt eben die eine Moderne, aber man merkt, es gibt nicht nur eine Moderne, sondern es gab eben viele Modernen.
Genau, das ist richtig. Die Moderne an sich, wir sprechen landläufig immer von Moderne in Einzahl, aber längst so im Wissenschaftlichen spricht man schon von den Modernen, weil es diese Vielfalt ist, die Moderne ausmacht. Und wir sprechen jetzt auch im Folgenden einfach der Einfachheit halber von der Moderne. Aber wir denken immer, dass es so pluralistisch ist, dass vieles gleichzeitig passiert. Und früher hat man immer gedacht, es gibt so einen Gänsemarsch der Stile. Ne? So entwickelt sich das einfach. Wir haben meinetwegen Romantik, Realismus, dann kommt der Impressionismus und immer vorweg alles in Paris. Und wir wissen jetzt aber, dass an verschiedenen Stellen in Europa verschiedene Kunstzentren waren. Das war dann Paris, das war aber auch Brüssel zum Beispiel mit dem Symbolismus. Es war gleichzeitig in Berlin vieles los und das verschiebt sich ja auch immer. Und daher war unser Blick dann etwas geweitet. Wir wollten wissen, was macht diese Künstlerinnen und Künstler eigentlich an der Jahrhundertwende aus? Und einen Nachsatz brauche ich noch zu deiner ersten Frage. Warum dann eigentlich die gotische Moderne, Gothic Modern, das hängt damit zusammen, man hat zwar immer behauptet, man macht alles neu, aber tatsächlich gab es natürlich auch Vorbilder. Und diese Vorbilder wollen wir ergründen. Und es sind Vorbilder, die man vor allem gefunden hat in einer großen Begeisterung für das späte Mittelalter oder das, was wir jetzt vielleicht auch schon teilweise als Renaissance bezeichnen, so das 15., 16. Jahrhundert. Und das ist im Prinzip die Zeit vor der akademischen Tradition. Da waren Künstler ganz anders motiviert. Und dieser Blick darauf hat wirklich moderne Kunst einen Impuls gegeben, weil man eine ganz originäre, unverstellte Kunst dort zu finden meinte. Auf einmal tauchen Künstler auf wie Dürer, Grünewald, wie Cranach und die werden auf einmal wieder populär und das passiert um 1900.
Wo haben sich denn Künstler und Künstlerinnen ganz konkret zu dieser Zeit Inspiration aus dem Museum geholt?
Ja, wir wissen auch von Van Gogh zum Beispiel, dass er in Paris durch den Louvre gegangen ist und bei all den anderen Künstlerinnen und Künstlern ist es so, Museum war ein neues aufkommendes Medium, wo man auch geordnet Dinge einmal begegnen konnte, wobei das, was wir heute vielleicht geordnet nennen und wie heute so ein Museum, also das muss man jetzt nicht übertragen, sondern es waren oft auch Ansammlungen von Dingen. Also Max Beckmann zum Beispiel ging dann in das Städel oder was heute Liebighaus ist, also die Skulpturensammlung. Und dort wurden erstmal Versuche gemacht, Dinge, die zum Beispiel durch das Auflassen von Klöstern und Kirchen übrig waren erstmal, die wurden da zusammengetragen und systematisiert. Also was sind denn Madonnen und was sind zum Beispiel Pietas, die hat man dann kategorisiert und die standen oft relativ ungeordnet nebeneinander und man wusste auch eigentlich nicht sehr viel über sie wissenschaftlich, aber umso spannender natürlich die Entdeckungsreise, wenn man dann sich wirklich nur mit diesem Auge des Künstlers darauf stürzt und sagt, oh mein Gott, was ist denn das für eine starke Form? Oder ich kenne gar nicht den ganzen Kontext, wo das überhaupt vorher stand, sondern ich sehe nur, also wenn ich mal etwas darstellen will, was Schmerz und Leid ausdrückt, hier habe ich ein Vorbild.
Es muss eine wahnsinnig spannende Zeit gewesen sein für Kunsthistoriker. Wärst du damals gerne Kunsthistoriker gewesen?
Ja, das waren die Anfänge der Kunstgeschichte als Fach auch an der Universität. Und man hat tatsächlich auch in den Museen ganz neu versucht, etwas systematisch zu betrachten. Und vorher waren es eben, wie gesagt, Sammlungen von Dingen. Und jetzt hat man wirklich die Idee gehabt, wir versuchen das mal in eine zeitliche Reihenfolge zu bringen und Entwicklung daraus zu lesen. Und daher ist es einerseits sehr spannend, diese Zeit, und andererseits finde ich auch spannend, noch so ahistorisch ist, weil letztlich Besucherinnen und Besucher damals noch eine Fülle von Dingen nebeneinander gesehen haben, ohne sehr viele Erklärungen. Und das Ästhetische hat sicherlich deutlicher zu einem gesprochen als jetzt irgendwie der didaktische Anspruch.
Jetzt hast du die Zeit um 1900 genannt. Wenn man es ein bisschen großzügiger anlegt, dann reden wir ja hier von so einer Zeit zwischen 1875 und 1925, ganz grob umrissen. Das ist eine Zeit, in der eigentlich die Psychoanalyse aufkam, die Wissenschaften boomten, die Technik ganz vorne war. Wie kommen Künstler in dieser vorwärtsgewandten Zeit eigentlich dazu, sich mit sakralen und auch eben wieder sehr alten Bildern zu beschäftigen?
Ja, die Frage hat sich uns auch aufgedrängt, weil wir erstmal vom ästhetischen Phänomen ausgegangen sind, ja, oder auch von Beschreibungen. Warum sagt denn auf einmal ein Max Beckmann, ihn interessiert eine Skulptur aus dem 14. Jahrhundert? Und das hängt damit zusammen, dass diese Zeit, die wir betrachten, die künstlerisch zwischen Symbolismus und Expressionismus vielleicht zu verorten ist, oder wie du gerade gesagt hast, dieses halbe Jahrhundert zwischen 1875 und 1925, da passieren ja auch viele negative Dinge. Du hast jetzt gerade von positiven Entwicklungen, Technisierung, Modernisierung gesprochen, aber es gab natürlich eine große Schattenseite. Es gab große Armut, es gab immer noch Pandemien, es gab dann natürlich nicht zuletzt den Ersten Weltkrieg, es gab wirklich auch sehr viel Leid, sehr viel Dinge, die die Menschen im Innersten erschüttert haben. Und dafür suchten sie jetzt einen neuen Ausdruck und sie fanden den im Rückblick auf eben solche mittelalterliche Kunstwerke.
Wir kommen dann gleich zu Totentanz und Totenkopf. Das ist ja auch, sind Dinge, die man eigentlich recht schnell mit Gothic eben assoziiert und die natürlich eine lange Tradition haben und im Spätmittelalter aber eigentlich auch schon älter begründet sind. Totentanz, Memento Mori, da gibt es einige gute Beispiele an Bildern dazu in der Ausstellung. Wir haben uns eins rausgesucht, das unglaublich faszinierend ist, weil man gar nicht glauben kann, dass es aus dem Jahr 1886 stammt, es unglaublich modern wirkt. Was sehen wir denn hier auf diesem Vincent van Gogh mit dem Titel Kopf eines Skeletts mit brennender Zigarette?
Ja, eben das, was der Titel gerade schon sagt. Wir sehen ein rauchendes Skelett. Die Zigarette ist entzündet und glimmt und raucht. Und dann haben wir so ein Skelett im Dreiviertelprofil und es scheint, wie oft so Skelette, zu grinsen, weil das Fleisch ja im Gesicht fehlt und die Zähne sich so weit ausbreiten. Wir sehen aber auch, dass diese Knochen vor dem schwarzen Hintergrund so unglaublich vielfarbig sind. Das ist nicht nur weiß, das ist auch dann in verschiedenen Brauntönen, in Gelbtönen, so wie das Licht auf so einem Skelett spielt. Und das ist unglaublich lebendig. Das sind grobe Pinselstriche, wie wir die von Van Gogh kennen, obwohl das ein sehr frühes Werk von Van Gogh ist. Und wir sehen hier ein Werk, was uns überrascht, weil es so bizarr anmutet. Und einerseits unglaublich modern in der Machart und dann wieder wie ein uraltes Thema. Und ich glaube, das ist so etwas, was einen sofort in den Bann zieht.
Es sieht eigentlich so cool aus, wenn ich das mal sagen darf. Man könnte sich sofort auf einem T-Shirt oder auf einem Band-T-Shirt vorstellen, weil dieses Bild eigentlich total heutig wird und weil es eben einfach auch, natürlich ist es natürlich auch künstlerisch extrem gut gelungen, aber es ist eben auch ein cooles Bild. Also es ist in dieser Reduziertheit von dem Totenkopf und dann sieht man nur noch so ein bisschen Oberkörper, aber ja. Ungewöhnlich eigentlich, würde man nicht erwarten.
Ja, es ist sehr ungewöhnlich. Es war auch sicherlich der Versuch von Van Gogh, der damals eine kurze Zeit an der Akademie in Antwerpen hatte. Und in Belgien ist in dieser Zeit der Symbolismus eine ganz moderne Kunstströmung, wo man sich sehr viel mit dem Tod, mit Literatur auseinandergesetzt hat. Und was macht er da? Er nimmt etwas, was ja Studienobjekte immer waren von Künstlern. Skelette kennen wir aus vielen Atelierdarstellungen. Aber das Skelett ist lebendig. Es raucht, es ist da, es ist mitten unter uns. Der Tod ist hier und jetzt. Und dann hast du recht, es hat eben auch diese Coolness und du hast gesagt, diese Heutigkeit, die hat es damals auch, denn Zigaretten waren der allerneueste Schrei. Das hat man früher nicht geraucht. Ja. Vorher hat man Tabakpfeifen gehabt oder Zigarren. Und das war das Mondänste und überhaupt wirklich, das Städtische, was überhaupt aufkam. Aha. Ja, alle Künstler in dieser Zeit haben sich als Dandy mit Zigarette, das war der absolute Gegensatz zu einem zigarrenrauchenden Mann.
Mhm. Ja, also die moderne Pose.
Die moderne sozusagen. Pur. Und dass uns das so erscheint, ist irgendwie, glaube ich, dieser Malerei geschuldet.
Was hat denn der Totentanz, der eben eigentlich aus früheren Zeiten kommt, überhaupt bedeutet? Warum kommt man überhaupt auf diese Motive?
Ja, der Totentanz ist eine sehr alte Kunstform, die sich wirklich aus der Malerei, aus Kirchen und Friedhöfen, aus diesem sakralen Bereich entwickelt hat. Es ist aber so eine Gesellschaftskritik da auch mit verbunden und daher ist sie sicherlich anschlussfähig über alle Jahrhunderte, weil der Totentanz besagt, der Tod ruft zum Tanz, das heißt zum letzten Mal und er fragt uns alle. Und dieser Totentanz geht dann so, dass man Bilder hat, in dem immer so eine Paarung ist, der Tod und, ja, der Tod und das Mädchen, der Tod und das Kind. Aber er fängt auch hierarchisch an, damals der Tod und der Papst, das allerhöchste Oberhaupt der Welt, der König, der Kaiser, die Kaiserin, bis hin zur Magd und bis hin zum Bauern. Er greift jeden auf. Es ist aber dann auch
den reichen Mann, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, mir fällt da gleich das Jedermann-Spiel in Salzburg
auf,
das ja genau aus dieser Tradition
herauskommt. Das kommt aus dieser Tradition.
Sehr populär heute ist.
Genau, es gab verschiedene Dichtungen auch, die dann wieder aufgegriffen werden im 19. Jahrhundert und neu gedichtet werden, zum Beispiel auch der Tod und der Ackermann. Es trifft also jeden und jede und der Tod kommt. Und was aber irgendwie ganz schön ist, finde ich, in diesen Totentänzen, wir sehen die ja sehr schaurig, ja, dieser Tod, das ist eben ein Skelett oder manchmal hängen noch so Fetzen Fleisch dran. Das ist also je nachdem, wann das gemalt wurde. Da gibt es so einige Beispiele aus Basel oder auch aus Lübeck, berühmte Totentänze des Mittelalters. Und auch im baltischen Raum, wo wir ja mit kooperiert haben in dieser Ausstellung, war das sehr wichtig, solche Totentänze an Friedhofsmauern zu haben. Aber sie sind nicht nur schaurig, sondern sie geben auch eine gewisse Gelassenheit wieder, weil der Tod ist so allgegenwärtig im mittelalterlichen Leben. Man hat jederzeit damit gerechnet, man kannte viele Dinge nicht und der Tod kommt auch ganz spielerisch und es ist auch so ein bisschen so zwischen dem wirklich brutalen Sensenmann und dann aber auch angstbefreit, so der letzte Tanz, das wirkt manchmal ganz schwungvoll und auch gar nicht bedrohlich und ist irgendwie so eine Banalität. Und ich glaube, das war das, warum Künstler, die auf einmal sehen in den Großstädten, die sich entwickeln, in Berlin, in Wien, in Paris oder anderen Städten, da gibt es diese sehr starke Zusammenballung zwischen sehr reichen und sehr armen Menschen, zwischen denen, die profitieren auch von dem medizinischen Fortschritt und jenen, die gar keinen Zugang dazu haben und wegsterben, wie die Fliegen. Da gibt es die verschiedenen Pandemien, wo es immer noch keine Mittel gab. Wir sind ja jetzt gerade auch durch eine weltweite große Pandemie gegangen und denken uns auch manchmal, das ist alles nicht so weit weg. Und da hat man also einen gedanklichen Anschluss und dann kommt eben die Kunst ins Spiel und man schaut sich an, was damals gemacht wurde, diese Totentanztradition, die verschiedenen Darstellungen auch von diesem Memento Mori, also diesem Anspruch, vergiss nie, dass du sterblich bist, ob du ein großer Dichter bist oder eine große Malerin, auch dich wird das ereilen und das wird immer wieder präsent gehalten und das ist eigentlich ein spannendes Thema, was sich eben dann wieder aufgreifen lässt.
All diese Darstellungen von mittelalterlichen Totentänzen, Skeletten und so weiter, das lag ja salopp gesagt schon jahrhundertelang herum in irgendwelchen eben Kirchen oder Archiven oder sonst wo. Und das hast du mir einen interessanten Punkt gesagt, warum es aber auch in dieser Zeit dann ein gesteigertes Interesse an diesen Dingen gab, weil sie nämlich plötzlich eigentlich auch verfügbar und archiviert worden sind. Was spielen denn so die Museen und auch die erweiterten Sammlungen da für eine Rolle für diese Entwicklung?
Das ist ein spannender Punkt, der einem dann bewusst wird, wenn man sich mal auf die Gründungsmythen verschiedener moderner Gruppen, so wie die Brücke oder andere, zurückbesinnt, da merkt man, es gab so zwei Möglichkeiten, sich mit ganz neuen Kunstwerken zu inspirieren, die weit vor der Tradition lagen. Das eine war, man geht zum Beispiel nach Afrika oder in den außereuropäischen Raum, etwa Paul Gauguin, der in die Südsee flieht, weil er dort meint, eine Kunst zu finden, die von diesem europäischen Akademischen überhaupt nicht berührt ist. Und er sagt immer, ich gehe zurück in eine Zeit vor unserer, was aber irgendwie natürlich aus unserer heutigen Perspektive auch absurd ist und in diesem kolonialen Diskurs gelesen werden muss. Aber es gab auf der anderen Seite eben auch solche Sammlungen, ethnologische Sammlungen in Museen und die Künstlerinnen und Künstler waren fleißige Museumsgänger, da sah man eben ganz Exotisches und man stieß auf einmal auf Sammlungen, die im 19. Jahrhundert systematisiert und ausgestellt wurden, etwa auch zu mittelalterlichen Kunstwerken. Und da sah man auf einmal, da braucht man gar nicht irgendwie außereuropäisch zu sein, sondern geht zurück in dem, was wir sonst eigentlich früher in Kirchen und in Klöstern hatten, was jetzt oft durch die Säkularisierung gar nicht mehr so sichtbar war. Das finden wir in Museen auf einmal wieder und sehen dort Dinge, die ganz intuitiv geschaffen wurden. Dinge wie Christus als Schmerzensmann, wo man auf einmal denkt, mein Gott, was hat das für eine visuelle Kraft? Und man ist ganz fasziniert und hat auch ein bisschen durch dieses Museum diesen Abstand zu dem eigentlichen Zweck, wie das früher genutzt wurde. Es gab ja weiterhin in den Kirchen natürlich solche Kunstwerke. Aber im Museum hat das Ganze schon diese Distanz, die vielleicht ein Künstler, eine Künstlerin auch braucht, um sich daraus wieder eine ganz neue Motivation und eine ganz neue Inspiration zu ziehen, um zu sagen, das sagt mir auch was jenseits des religiösen Kontexts.
Die Künstler und Künstlerinnen, die sich diese alten Meister ansehen und wie gesagt, wir reden davon auch von einer großzügigen Zeitspanne. Das können Künstler gewesen sein, 13., 14. bis ins 15., Anfang 16. Jahrhundert hinein. Aber jedenfalls sehen Sie da Heiligendarstellungen und natürlich viele biblische Szenen und sehen eigentlich auch Körperdarstellungen, die eben schon einige hundert Jahre aus der Mode waren und die Sie plötzlich wieder für sich entdecken, weil sie nämlich ungewöhnlich sind. Und warum sind die eigentlich für die so interessant gewesen? Wenn man zum Beispiel an den heiligen Sebastian denkt, der da irgendwie, da gibt es natürlich ganz viele Darstellungen, aber manche sind regelrecht verrenkt, verdreht, ekstatisch kann man sagen.
Ja, genau. Es gibt also gerade, wenn man da in diese Bildwelt schaut, die uns Hans Baldung Green oder auch Grünewald, der einen auf einmal wieder ein Superstar wird, bieten, dann sehen wir diese Zeit, wo man Christus vor allem als sehr ausgemergelte, sehr schmerzvolle Figur dargestellt hat. Und das ist ja so ein Anspruch gewesen, sowohl im Symbolismus, der immer so das Seelenleben versucht hat zu ergründen, wie beim späteren Expressionismus. Da hat man versucht, die inneren Gefühle äußerlich sichtbar zu machen. Und daher kommen solche Werke, die ja das genau versucht haben im christlichen Sinne, wo man das Leiden nachvollziehen soll und diese ganze Spannung, das sieht man diesen Werken ja an. Also wenn wir zum Beispiel da, wir haben ein großartiges Kunstwerk, die sogenannte Bobbata Pietà oder das Bobbata Vesper Bild, da sieht man die Mutter Gottes und da ist so ein Christus auf dem Schoß dieser Figur und in dieser Steifheit und dieser völlig, also das hat eine Dynamik und eine Spannung, die man beim Ansehen kaum aushält. Und die Knochen spannen sich sozusagen unter der Haut und die einzelnen Gliedmaßen sind völlig überlängt. Und das hat nichts Natürliches oder Naturalistisches, sondern es war ein gesteigerter, expressiver Ausdruck. Und natürlich schauen die Künstler, die so etwas im Kopf hatten und sagen, wir müssen uns hier mal befreien von diesem ganzen anatomisch Korrekten, die schauen da drauf und denken sich auf einmal, wow, das ist es doch, genau das wollen wir eigentlich auch machen. Und daher wurden diese Kunstwerke dann auch wieder ganz neu betrachtet. Und zum Beispiel die Kunstzeitschriften dieser Zeit, ich spreche jetzt zum Beispiel von der Kunstzeitschrift Pan oder anderen, die wir ja sonst für den Jugendstil kennen, die hatten oft Seiten, da war auf der einen Seite ein Bericht über einen zeitgenössischen Künstler oder eine Künstlerin und auf der anderen gab es dann oft auch von Künstlern, Literaten geschriebene Texte zu mittelalterlichen Kunstwerken. Das wurde gemeinsam abgedruckt und auch verbreitet. Und natürlich hat sich jeder das durchgeblättert und auch diese Analogien gesehen. Und wir wollten das in der Ausstellung einmal zusammenbringen. Das weiß man vielleicht so aus theoretischen Abhandlungen, aber viel offenkundiger wird das, wenn man das mal nebeneinander sieht. Und das ist die größte Schwierigkeit in so einer Ausstellung, die Meisterwerke alter Kunst und der Moderne überhaupt zusammenzubringen.
Ich finde es wirklich wahnsinnig faszinierend, wenn man dann diese Gegenüberstellungen sieht, weil man auch sieht, dass es so wirklich eins zu eins Nachmalungen, sage ich jetzt mal, Nachbildungen gegeben hat. Und weil man auch aus heutiger Sicht, muss man sagen, diese unglaubliche Modernität des Mittelalters auch wieder sieht. Also wenn man einige Albrecht-Dürer-Schnitte ansieht, man muss sich ja denken, okay, später hat man ja dann Fotografie und Film gehabt und konnte eben expressive Szenen darstellen oder sich irgendwie spielen. Und die Künstler damals haben halt sehr viel Intensität in diese Darstellungen reinpacken können. Was macht denn diese Gegenüberstellung so schwierig?
Ja, es handelt sich dabei wirklich um ganz ausgewählte Kunstwerke, die in den jeweiligen Museen, die die aufbewahren, quasi die Masterpieces sind und die ganz schwer nur zu Ausstellungen überhaupt reisen. Das hängt damit zusammen, dass sie oft gerade die mittelalterlichen Werke ganz fragil sind, auf Holz gemalt. Das ist immer sensibel, wenn man die transportiert, weil Holz sich bewegt. Und da ist es wirklich eine Schwierigkeit, jetzt diese Künstler mit dann solchen Werken, Van Goghs, Max Beckmann, das sind ja auch alles Größen, zu vereinen.
Und okay, dass der Isenheimer Altar nicht nach Wien reisen darf, das sehe ich noch ein. Aber die Albertina hat ja, ich habe nachgeschaut, eben, ich habe die einzelnen Namen gesucht in eurer Datenbank, hat ja ganz viele eigene Abbildungen aus dieser Zeit.
Das ist eben unser großes Glück in diesem Projekt, das schon so lange besteht. Wir haben da schon 2018 begonnen, damals war ich noch Direktor in Berlin und hatte nicht diesen Fundus mit den alten Meistern. Wir haben uns aber auch bemüht, diese Vielfalt der Techniken auch abzubilden. Denn auch das war interessant für die Künstlerinnen und Künstler tatsächlich, dass man sich nicht nur abgeschaut hat, wie schaffen sie es, einen besonderen Ausdruck zu erreichen, sondern es ging auch um so eine ästhetische Qualität, also anders als so verschiedene Revivals des Gotischen, wo man versucht hat, genauso wie Gotik zum Beispiel zu bauen, ging es hier darum zu schauen, der Holbein und andere, die sind einfach auch so expressiv, weil die den Holzschnitt nutzen Und dann wurde Holzschnitt auf einmal wieder ganz populär. Oder man hat sich eben angeschaut, wie haben die denn gemalt? Das große Beispiel Isenheimer Altar, da ist man hingepilgert. Da ist der Arnold Böcklin, ein Max Beckmann, die sind da hingereist, weil die wollten unbedingt einmal sehen, wie dieses Kunstwerk, was dann überhaupt beschrieben wurde durch Literaten, auf sie wirkt. Und man muss sich vorstellen, damals man hatte ja keine Möglichkeit, das wirklich so gut farblich zu reproduzieren. Und die Malerei, die dort geschaffen wurde, die lebt durch diese unglaubliche Farbgebung. Und da ist in Farbkombinationen, die völlig unnatürlich sind, das Inkarnat mal ganz grün und dann hat man wieder Figuren, die sind eher bläulich und die Gesichter sind ganz herausgehoben und fratzenhaft. Und das wollte man einmal gesehen haben, ja. Und das konnte man dann auch in den eigenen Werken umsetzen, weil man hat längst nicht mehr natürlich gemalt oder naturgetreu, sondern man hat eher, wenn man zum Beispiel an Edvard Munch denkt und der hat zum Beispiel Eifersucht malen müssen oder wollen, dann hat er auch den Mann, der als eifersüchtig gilt, mit einem grünen Gesicht gezeigt. Wir sagen ja manchmal, dass es so eine Eifersuchtsfarbe ist. Er nimmt diesen inneren Ausdruck und macht daraus ein Bild. Und das konnte man zum Beispiel beim Isenheimer Altar sich abschauen.
Ich würde den auch gerne mal in Natura gesehen haben, aber ich war noch nie in Colmar, ist der, oder?
Genau, in Colmar ist der.
Aber ich habe mir die Bilder angesehen, die man ja auch in Vergrößerungen, eben wir haben ja heute andere Mittel, ansehen kann. Und es ist wirklich unglaublich. Und du hast die Gesichter schon angesprochen. Und das führt mich jetzt wieder zurück zu den grotesken Abbildungen, also aus heutiger Sicht groteske, weil man sehr schöne direkte Bezüge sehen kann aus diesen sozusagen einerseits fratzenhaften Gesichtern, hast du es genannt, und andererseits eben auch sehr ungewöhnlichen, expressiven, heute würde man sagen, verdrehten, verrenkten Posen. Und ein Künstler, bei dem man das eigentlich sehr gut sehen kann, ist Egon Schiele. Nur hat man bei ihm, kommt mir heute vor, vielleicht gar nicht verstanden, woher diese Exzentrik und Expressivität kommen.
Ja, das ist interessant, dass wir hier gerade in Wien nochmal auch einen Künstler mit in den Mittelpunkt heben konnten, der in diesem Kontext weniger besprochen wurde. Und das hat mich verwundert, weil tatsächlich wurde Schiele in seiner Zeit von den Zeitgenossen als Neugotiker bezeichnet. Und das war schon immer für mich ein Aha-Erlebnis, wenn man sich fragt, warum wurde das denn so gesehen? Es gab hier einige legendäre Ausstellungen, auch schon in der Sezession, wo zum Beispiel der Belgier Georges Minne ausgestellt hat. Und dem hat man schon attestiert, dass er wie ein mittelalterlicher Bildhauer uns Figuren bringt, die ganz anders als alles andere waren, aber nicht das Mittelalter, wie wir es wissenschaftlich kennen, wurde dazu gesagt, sondern wie man sich das heute erträumen würde, und zwar in einem fiebrigen Albtraum. Und bei dem Schiele war es so, dass er diese Form der Körper, dieses Verrenkte, bis ins Extreme gesteigert hat. Und es gab einen Schriftsteller, Arthur Rösler, der sich sehr um das Fortkommen von Schiele in seinen jungen Jahren gekümmert hat und versucht hat, den auch zu promoten, wird man heute sagen, zu unterstützen. Und der hat immer wieder gesagt, dass er so Neugotiker sei, genauso wie diese internationalen Kunststars, Hodler, Minne, und da gehört Schiele auch rein. Und später war das allgemein gut. Und wir haben hier zum Beispiel in der Albertina auch etwas sehr Besonderes, nämlich wir haben ein Schiele-Archiv. Und dann bin ich dort hinabgestiegen und habe einmal geschaut, da sind sehr viele Manuskripte so in Maschinenschrift. Im Archiv befindet sich eine Schrift von Leopold Liegler. Und der hat in Bezug auf Schiele explizit ausgeführt, erschrecke bei der Schärfe seiner oft fabelhaften Charakterisierungsfähigkeit nie vor dem Hässlichen zurück, wenn es ihm denn notwendig erscheint. Er weiß sich hierin mit vollem Bewusstsein auf demselben Wege, den Gotik und Frührenaissance vor ihm gegangen sind.
Eigentlich wirklich interessant, dass das schon so früh eigentlich auch so direkt in Zusammenhang gebracht worden ist. Und das passt ja auch sehr gut, denn bei Egon Schiele, also wir werden über das Hässliche vielleicht und den Schock noch sprechen, aber er inszeniert sich ja auch selbst sozusagen als Schmerzensmann. Und das ist ja irgendwie dann auch das Neue an der Moderne, dass man halt sozusagen irgendwie sich selbst, dass der Künstler selbst eigentlich auch als Märtyrer oder Leidender auftritt. das hässliche Schock als mittelalterliche Sprache, das wurde dann später vielleicht auch nicht mehr so gut verstanden, aber damals war das eben eine völlig gängige Formsprache, oder?
Ja, es war neu, es war sehr abrupt für die damalige Kunstentwicklung und daher ja auch genau mit diesem Label modern versehen, dass man jetzt diesen Rückgriff hatte und statt immer dem Ideal des Schönen, wie wir das noch durch das ganze 19. Jahrhundert hindurch kennen von der Romantik und Biedermeier, dass jetzt auf einmal das Hässliche interessant sein soll. Und warum ist das so? Weil mit dem Hässlichen können Dinge ausgedrückt werden, die uns bewegen, die in der Gesellschaft einfach jetzt auch vielleicht gegeneinander laufen. Und man hat nicht versucht, alles durch Schönheit zu überdecken, sondern das Hässliche, der Körper, der menschliche Körper, der auch in seiner Verletzlichkeit und auch in dieser Not dargestellt wird, das war was ganz Neues. Und natürlich gehört da auch die Selbstinszenierung, die du angesprochen hast, genau dazu. Schiele hat ein Plakat entworfen für eine eigene Ausstellung, wo er sich als heiliger Sebastian, als Märtyrer darstellt, durch Pfeile durchbohrt. Und da hat er sich natürlich sehr mit identifiziert. Er hat auch andere Figuren in unmöglichen Posen. Und wir kennen das ja, das ist dann immer so auf diesen Zeichnungen, auf den kolorierten Blättern. Da hat er dann oft so gearbeitet, dass der Hintergrund ja gar nicht gestaltet ist. Und wir wissen den Kontext nicht, warum jemand einen Arm im 90-Grad-Winkel oder so abwinkelt und dann noch verschränkt hinter dem Kopf hält. Das sind ja völlig unnatürliche Posen, die überhaupt nicht einzuordnen sind. Wenn wir aber in diese Bilder vom Martyrium dieser mittelalterlichen Heiligen schauen, dann sehen wir genau das. Da wurde versucht, das extreme Leid durch diese extreme Ausformung der Körpersprache anschaulich zu machen.
Jetzt haben wir viel von Darstellungen des Schmerzes und der Not gesprochen. Es liegt aber in der Natur des Menschen, dass auch Lust und Sexualität ihr Recht einfordern. Wie gehen dann alte Meister mit Tabuthemen um und wie haben das dann die Modernen aufgegriffen?
Die alten Meister, und wir denken da ja, gerade wenn wir jetzt vorher über religiöse Kunst gesprochen haben, dann denkt man, also da hatte sicherlich Lust, Sexualität, Nacktheit gar keinen Platz. Aber natürlich wissen wir alle schon aus der Bibel, das erste Menschenpaar, Adam und Eva, die wurden immer sehr gerne gezeigt, weil man da nackte Menschen zeigen konnte, auch seine Fähigkeit zeigen konnte. Und natürlich gibt es da ideale Körper. Aber man merkt auch schon, dass das für die Künstler nicht genug war. Man wollte auch einmal anderes zeigen. Und da gibt es zum Beispiel Szenen, die nicht ganz so biblisch sind, die sehr profan und alltäglich sind.
Meinst du den Hexensabbat oder
die Hexen? Zum Beispiel den Hexensabbat, also das wäre ja sowas Heidnisches. Da konnte man natürlich zum Beispiel Frauen allen Alters, von der ganz Jungen bis zur ganz Alten, nackt und in verrenkten Posen auf Besen reitend zeigen. Und es war natürlich schon auch ganz klar mit so einem männlichen Blick auf diese weiblichen Körper gezeichnet. Oder auch Badehaus-Szenen. Es gibt ja so Szenen des Männerbad und des Frauenbad. Und diese Darstellung, die gab es dann zum Beispiel sehr vielfältig bei Albrecht Dürer, aber auch bei seinem Schüler Hans Baldung Green. Und das wurde dann natürlich auch in der Moderne wieder aufgegriffen.
Ja, das ist wirklich toll. In der Ausstellung sieht man, dass Max Beckmann ganz direkt darauf Bezug nimmt und es mehr oder weniger neu interpretiert im Jahr 1919. Und das sind, ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf, vermutlich wie viele hundert Jahre danach? Das ist schon unglaublich.
Es ist so einerseits diese Lust, die auch bei den alten Meistern deutlich wird, dass man sagt, ja, man kann dieses nicht trennen. Der Mensch hat eben diese verschiedenen Facetten. Es geht um die großen Themen zwischen Geburt und Sterben. Da gehört natürlich auch Liebe, Sexualität dazu. Und der Max Beckmann bringt so ein Panoptikum zusammen und erinnert sich dann auch der Titel ist Frauenbad, was ja wirklich eine direkte Referenz an diese Darstellung ist. Und dort sieht man auch verschiedene Alter, aber das scheint so, als wäre das vom Berliner Hinterhof einer Arbeitersiedlung direkt sozusagen in dieses mittelalterliche Thema gehüpft. Und auch andere Darstellungen von Max Beckmann, die vielleicht einen anderen Titel tragen und die in Gemälden und in grafischen Zyklen verarbeitet wurden, zeigen uns dann eigentlich Großstadtleben. Und im Hintergrund hat man immer, wenn man das einmal so durchblickt hat, diese auch christlichen Vorbilder von Kreuzigungsszenen, obwohl es um irgendwie etwas ganz anderes geht. Und man merkt schon, dass er sich da sehr vieles abgeschaut hat.
Und gerade bei Beckmann ja eben auch oft Frau und Mann-Kombinationen, womit wir jetzt wieder bei Adam und Eva wären. Also endet unser Podcast heute dort, wo die biblische Menschheitsgeschichte beginnt. Wir haben erst einen kleinen Teil von diesem spannenden Kapitel angerissen, weswegen wir eben noch einen zweiten Teil produzieren werden. Den kann man dann auch nachhören.
Darauf freue ich mich schon sehr.
Ich auch. Und wer jetzt Lust bekommen hat, der geht einfach in die Ausstellung Gothic Modern hier in der Wiener Albertina oder liest im Katalog nach oder aber sucht in der Online-Sammlung der Albertina einfach nach den passenden Werken. Man kann wunderbare Beispiele finden von vielen Künstlern, die wir heute erwähnt haben, Hans Baldung Green, Edvard Munch oder Paula Moders und Becker, über die sprechen wir noch im zweiten Teil mehr. Und das sind wirklich nur einige irgendwie von vielen, die man da eben finden kann. Danke für dieses wahnsinnig spannende Gespräch, Ralf. Und ich freue mich schon, wenn wir weiterreden.
Ja, ich danke dir, Clarissa. Ich freue mich auch auf die Fortsetzung. Ja.